Nichts habe ich zu bringen. Und deshalb, wir kommen zum Herrn Jesus heute und wollen von ihm haben. Mein Thema ist heute ein sehr komisches Thema, Probleme des Unglaubens oder der Ungläubigen, was die für Probleme haben. Aber die haben die gleichen, nämlich wir Menschen sind aus Fleisch und Blut, wir haben dieselben Probleme, wir haben denselben Kampf, aber wir haben einen Unterschied. Wir haben Jesus, wir haben den Heiligen Geist, wir haben das Wort Gottes. Wir haben den Vater im Himmel und wir meistern die Geschichte ein bisschen anders wie die Ungläubigen. Aber die Ungläubigen, die das nicht haben, die sind immer im Minus, in rote Zahlen. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. So schnell vergeht die Zeit. Am Freitag werden wir das Thema haben, Gott will an dir ein Wunder tun oder Gott will ein Wunderleben dir schenken. Also, dass du nur staunst. Und ich habe eine ganz tolle Botschaft, was Gott mir diese Tage gegeben hat, gerade für diesen Freitag. Gott will an dir ein Wunder tun. Und wie macht man ein Wunder? Wie erlebt man ein Wunder? Wie kommt man zu einem Wunder? Wie wird man wunderreif? Reif für die Wunder Gottes. Preis Gott. Und wir brauchen ein Wunder. Dann am Samstag wird das Thema sein, Gott sorgt für dich. Viele zerbrechen sich den Kopf. In meiner Bibel heißt es, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Er sorgt für uns. Natürlich, ich muss planen. Ich muss Termine machen. Ich muss aussehen als Bauer. Und ich muss gucken, was für Saat ich aussehe und dergleichen. Aber ich kann mir den Kopf zerbrechen. Und mit dem Kopfzerbrechen beginnen dann die ganzen Krankheiten. Mit dem Kopf zerbrechen, dass ich mir zu viele Gedanken mache. Wir sollen vielmehr uns Gott überlassen. Einfach uns tragen lassen von der Aerodynamik, vom Heiligen Geist, von den Fluten, vom Strom Gottes, von der Herrlichkeit Gottes. Also lebe ein sorgenfreies Leben. Gott sorgt für dich und unsere Probleme werden immer größer in dieser Welt. Also es wird nicht leichter, es wird immer schwieriger, immer komplizierter. Aber wie gut ist, dass wir einen Vater haben, der sorgt für uns, der macht es schon. Lob und Dank, der macht es schon. Am Sonntag wird das Thema sein, wie entwickelt man den Glauben, wie lerne ich zu glauben. Wir sind hier an diesem Thema Glaube, jetzt an diesem Wochenende. Und wir wollen lernen, Gott zu vertrauen, auch in kritischen Situationen, in schwierigen Situationen. So, Probleme des Glaubens. Das ist jetzt, was mich heute beschäftigt. Es gibt Vorteile des Glaubens, das möchte ich betonen. Der, der glaubt, ist immer besser dran. Lieber ein Strohhalm, an dem man sich festhält, als gar kein Strohhalm. Also lieber irgendetwas. Der Mensch, der an etwas glaubt, egal was er glaubt, an Hund und Katze oder Sterne oder was weiß ich, ist besser dran, als der, der gar nichts glaubt. Denn der ist ohne Hoffnung, ohne Glauben und der meistens sein Leben nicht. Aber der kann sagen, ja, ich vertraue. Mein Gaul reißt mich raus, mein Pferd holt es. So. Die Segnungen Gottes, die stehen uns zu, wenn wir glauben. Denn der Mensch, der glaubt, hat Vorteile und Vorzüge. So wie jemand glaubt, die Medizin wird uns helfen, auch wenn es nur Traubenzucker ist. Das wird mir helfen, der glaubt daran. Der glaubt daran. Wer glaubt, lebt besser. Wer glaubt, der heilt auch besser. Der eine Vision von seinem Leben hat, der noch was plant, noch was vorhat, der nicht nur dahin plätschert in seinem Leben, nein, der sich was vornimmt und sagt, ich will leben und ich will die Zukunft erreichen und meistern. So, vorhin sagte ich, es geht Gläubigen und Ungläubigen gleich, ausnahmslos, allen Menschen geht es gleich. Nur die Frage ist, wie verarbeitet man die Probleme? Wie reagiert man auf die Probleme? Alles kommt auf uns zu. Wenn das Wetter schlecht ist, haben alle schlechtes Wetter. Da kannst du beten, so viel du willst. Es hagelt, es schneit, es stürmt. Also alle haben das Gleiche. Aber der eine, der sagt, oh Gott, ich danke dir, dass nicht alle Tage so viel Regen ist und nicht so stürmt und nicht so hagelt und nicht immer Glatteis ist. Danke Gott, dass es nicht immer so ist. Es wird auch wieder Sonnenschein. So, der glaubende Mensch, der freudige Mensch, der fröhliche Mensch, der nimmt es gelassen hin. Der dankbare Mensch hat viele Vorteile. So wie reagiert man drauf? In Prediger Kapitel 9, Vers 2 nehme ich eine Stelle, die möchte ich mit euch anschauen, ganz kurz. Es begegnet dasselbe dem einen wie dem anderen. Also, kannst machen, was du willst. Steht in der Bibel. Das haben schon die Alten gewusst. Es begegnet dasselbe dem einen wie dem anderen, dem Gerechten wie dem Gottlosen, dem Guten wie dem Reinen, wie dem Unreinen, dem, der opfert, wie dem, der nicht opfert. Also, du kannst beten, wenn es Dürre ist Dürre da. Das trifft alle. Das betrifft alle. Und wer opfert oder wer nicht opfert, das ist gleich. Wie es dem einen gut geht, geht es auch dem Sünder gut. Denn in meiner Bibel heißt es, Gott lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Also Gott ist sehr gerecht. Also der bevorzugt nicht den Frommen, den Katholiken, den Protestanten, den Christen, den Pfingstler. Genau das Gleiche. Der Gläubige nimmt es nur anders hin. So, es geht wie dem Guten, geht es auch dem Sünder. Wie es dem geht, der schwört, es geht auch dem, der das Eid nicht schwört, also erwischen tut es den einen wie den anderen. Also du kannst machen, was du willst. Das ist unser Schicksalslauf. Wir sind da prädestiniert. Also alle trifft das gleiche Schicksal. Aber wir müssen das Ding verarbeiten als Christen. Und jetzt seid ihr gefordert. Mein Thema ist Probleme des Unglaubens. Oder wenn du den Ungläubigen anguckst, da hast du Probleme. Denn dem geht's meistens gut. Dem Ungerechten geht's meistens gut. Dem Mafiose, dem Dieb, dem geht's meistens gut. Psalm 73, da ist die andere Antwort von dem, was ich hier vorgelesen habe. Also dem einen geht's gut. Nein, du verzweifelst, wenn du den Ungläubigen siehst. Den, ja, Lebemensch, den Playboy und so weiter, der nur sein Geld zum Fenster rausschmeißt. Psalm 73 von Vers 11. Denn diese eingebildeten Leute, heißt das, die Gottlosen sind die eingebildeten Leute. Gott kümmert sich um nichts. Wie soll er auch? Er thront so weit oben und weiß nicht, was sich hier unten abspielt. Steht in der Bibel. Gute Hoffnung Übersetzung. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. War es denn völlig umsonst, dass ich mein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Das ist die Frage, was ich vom Prediger gelesen habe. Die Antwort jetzt, war das alles umsonst? Gehe ich umsonst in die Versammlung? Bete ich umsonst? Lese ich umsonst die Bibel? Ist das alles vergeblich, wenn alle das Gleiche erwischt und niemand verschont wird? Und jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist es, schon am frühen Morgen. Hätte ich mir vorgenommen, ich will genauso vermessen reden wie Sie, dann hätte ich dein ganzes Werk verraten, deine ganze Sache verraten. Also versuch dich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Du wirst viele Dinge nicht verstehen, die Zusammenhänge nicht verstehen. Warum geht es denen so gut und warum geht es dem einen so schlecht? Wirst nicht verstehen. Warum? Du lebst vielleicht auf der falschen Seite, kannst nichts dafür. So wie die DDR-Leute lebten hinter der Mauer, die waren gefangen. So, was haben die verbrochen, was haben sie getan? Sie sind nur in der falschen Hemisphäre geboren. So, und jetzt das Problem, die Lösung des Problems. Da ging ich in Gottes heiligem Tempel und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Des Gerechten wie des Ungerechten, des Gottlosen wie des Frommen, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und wirst sie ins Verderben stürzen. Ganz plötzlich wird sie das Entsetzen packen. Sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Wie ein Traum beim Erwachen verschwindet, so vergehen sie, wenn du dich erhebst, o Herr. Also das Ende sollte man anschauen. Nicht immer, wie geht es denen? Weißt du, das kann blendend gehen. Du kannst lachen, spotten, lustig sein, gut gelaunt sein und so weiter. Aber das Ende, wie sieht das Ende aus? Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm, wie ein Stück Vieh. Denn ich verstand dich nicht. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Das ist das Endergebnis. Der eine ist weg, wie Spreu, verweht von allen Winde, und der andere wird gesammelt in die Scheune Gottes oder ja in der Gegenwart Gottes. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Gottlose Menschen, die haben mehr Probleme, als du denkst, am Schluss. Nicht jetzt, nicht heute und nicht hier. Erst am Schluss, wenn das Leben vorbei ist. Erst dann. Ihnen geht's jetzt sehr gut. Sie können jetzt groß spotten, lachen und auf dich mit dem Finger zeigen und sagst und dir sagen, was so, du bist blöd, dass du jetzt dich so abquälst und dich so abrackerst und versuchst gerecht und heilig zu sein, versuchst nichts Böses zu tun, keine Mücke was zu tun. Bist doch dumm. Da gibt es dieser Asaf, hier dieser Dichter. Ich verzweifelte an den Gottlosen, als ich sah, wie es ihm gut ging. Bis ich ging in dein Heiligtum. Bis ich dir begegnete, Gott. Bis ich in die Ewigkeit kam. Und da sah ich, Mensch, das ist alles total anders. Dieses Leben ist nicht alles. Schau den reichen Mann und den armen Lazarus an. Der lebte hier herrliche Tage. Ein paar Krümel kriegt der arme Hund. Und die Hunde leckten seine Wunden. Und dann, da tauscht der Rollen. Da siehst du, was der Lazarus ist und was der reiche Mann nachher ist hinterher. Was ist der Unglaube zuerst einmal? Zuerst einmal der Zweifel. Gott gibt es nicht. Gott ist tot. Gott existiert nicht, aber doch irgendwo innen drin spürt er, da ist etwas, er muss sein Gewissen übertünchen, überspielen, so tun als ob. In Markus Kapitel 6, Vers 1 bis 6 sogar Jesus hat sich über den Unglauben der Juden gewundert und sagt, könnt ihr nicht glauben, die Nazareth, guck mal, so viel Zeichen, so viel Wunder sind bei euch passiert und ihr seid so verstockt und so verbohrt. Ich bin 18 Jahre bei euch gewesen. Und die Leute in Nazareth fragten sich, woher hat er das alles? In Markus 6, Vers 1 und folgende Versen. Woher hat das? Wer hat ihm diese Weisheit gegeben? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Der Ungläubige nimmt immer Anstoß an Gottes Werke, was Gott tut. Er versteht nicht. Er versteht die simplen, einfachen Wunder nicht. Der Ungläubige versteht Gott nicht, versteht seinen Schöpfer nicht. Ich bin durch Urknall entstanden. Oder was weiß ich, wo. Ich komme da, meine ganze Ahnenliste, Linie, wo ich herkomme. Der Ungläubige versteht das Wort Gottes nicht. Weißt du, du hörst die gleiche Predigt und der eine kapiert es, der eine begreift es, der Gläubige jubelt und jauchzt und sagt, danke Vater. Und der andere, also sag, von was reden Sie denn da? In meiner Bibel heißt es, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Anders wird man nichts vom Reich Gottes vernehmen. Deshalb, man braucht neue Geburt. Man muss anders werden. Erst dann versteht man die Dinge der Ewigkeit. Dann versteht man die Wunder Gottes. Versteht man die Offenbarungen. Wenn du die Offenbarung liest, guck mal, in der Offenbarung steht alles drin, was auf uns zukommt. Bei den Propheten steht alles drin, was auf uns zukommt. Und wenn du das aufmerksam liest und den Heiligen Geist hast, der Heilige Geist offenbart uns Stück für Stück. Der Ungläubige versteht die Gnade Gottes nicht. Der braucht Gesetze, Vorschriften, Dogmen. Aber der Gläubige, der lebt von der Gnade Gottes. Ach, egal was passiert, ich werde von Gott durchgetragen. Gott hält mich bei seiner rechten Hand. Der Ungläubige versteht die Geschichte nicht. Alles nur Zufall. Alles nur Zufall. Und verstehen die ganzen Desasters nicht, die ganzen Spannungen nicht. Auch zum Beispiel, dass die ganze Geschichte da in Russland, Krim und Ukraine und was weiß ich alles, die ganzen Kämpfe hin und her. In der Bibel ist es schon längst vorausgesagt, dass es diese Dinge kommen müssen. Gog und Magog. Trennung, also der Antichrist, seine Welt und von Gog und Magog die andere Welt. Und irgendwann stoßen die zusammen. Da bereitet sich jetzt die Grenze, die Trennung, die muss kommen. Und zwar ganz radikal. Der eine auf der Seite und der andere auf der Seite. Gog und Magog und der Antichrist auf der anderen Seite. Und der Westen geht mit dem Antichristen mit. Und marschiert mit ihm mit. So, nur, dass wir wissen. Und dann dieser Einfall ins, dort, wo sich die Mächte dann zusammenstoßen im Nahen Osten. Die Menschen verstehen das gegenwärtige Desaster nicht. Wenn sie Gott nicht verstehen, verstehen sie, die sehen die Welt mit ganz anderen Augen. Alles nur Zufall. Alles nur der sture Putin. Oder die NATO, oder die EU, oder was weiß ich, da wird die Schuld hin und her geschoben, aber dass Gott die Karten mischt, das blicken sie nicht durch. Der Ungläubige hat keinen Durchblick. Und sie sind leicht manipulierbar, da muss man nur die bisschen richtig auftrumpfen und energisch sein und nicht nachgeben und so weiter, weil der ungläubige Mensch versteht die Dinge nicht, der ist leicht verführbar. Leicht verfügbar. Denn guck mal, sogar wenn der Teufel sich an Jesus ranwagt und ihn verführen versucht, wie viel mehr die Ungläubigen. Die kassiert er so mit links, mit ein paar Meldungen aus dem Busch. So, der Mensch versteht, dieser ungläubige Mensch versteht nicht den Sinn des Lebens. Wozu bin ich da? Der versteht den Sinn des Lebens nicht. Weißt du, da sind die Tiere noch besser dran, als denen macht man wenigstens Wurst. Verstehst? Aber wozu ist der Mensch da? Er hinterlässt nur Dreck und Müll und betoniert alles zu. Wozu ist der Mensch da? Was ist der Sinn des Lebens? Und er blickt es nicht durch, dass wir hier nur zur Entscheidung da sind. und die Weichen standen für die Ewigkeit. Der Ungläubige versteht das Übernatürliche nicht. Du siehst, wie doof der Ungläubige ist. Ich möchte einfach schonungslos den Ungläubigen, weil der bildet sich ein, wir sind die Intelligenten, wir sind die Weisen, wir sind die Klugen, wir haben die Weisheit mit Schöpflöffel gefressen. Aber dass sie blöd und dumm sind, dann merken sie, die Bibel spricht vom Narren und du Narr. Und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und wem wird das alles gehören, das du zusammengehortet hast? Wem wird das Materielle gehören, das er sich so erwirtschaftet hat? Der Ungläubige versteht die Predigt nicht, versteht das Wirken des Heiligen Geistes nicht, versteht geistliche Dinge nicht. Alles chinesische Dörfer oder Buchstaben. Was ist das? Was soll das sein? Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Das ist die Voraussetzung. Also es gibt zwei Gruppen von Menschen, gläubig und ungläubig. Und ich will über die Probleme des Ungläubigen sprechen. Ich möchte nicht in seine Haut drinstecken. Denn diese Ungläubigen sind ohne Gott und ohne Hoffnung, schreibt der Apostel Paulus. Das ist sehr schrecklich, ein Ungläubiger zu sein. Weißt du, du wachst auf und du bist in der Ewigkeit und du bist verloren. Und du hast keinen Halt, du hast keinen Fürsprecher. Du kennst niemanden drüben, wenn du auf die andere Seite des Lebens kommst. Und deshalb, alle Probleme fangen im Kopf an. Der Ungläubige denkt sich, und deshalb war auch dieser Asaf so problematisch, mit Problemen beladen, ach, wie geht's doch denen so gut? Und ich, armer, elender Mensch, ich muss kämpfen. Ich muss kämpfen, ich muss arbeiten, ich muss mich anstrengen. Und es ist so anstrengend. Und der strengt sich nicht an und der nimmt das alles so gelassen. Aber warte mal ab. Schaut sein Ende an. In der Bibel heißt es immer, schau sein Ende an. Was kommt nachher unterm Strich raus, wenn die Rechnung gemacht wird? Jede Krankheit hat eine Ursache. Und Gläubige, sie wollen geheilt werden. Sie wollen geheilt werden, aber sie wollen das Problem nicht beseitigen. Die Ursache für die Krankheit. So die Probleme der Ungläubigen. Sie wollen ihr Problem nicht beseitigen. Sie wollen die Medikamente haben, das soll alles verdrängen, die Krankheit. Und am Teppich kehren, aber das kommt wieder alles raus. Früher oder später. Ein ganz simples Beispiel. Darmprobleme. Das haben viele ungläubige Menschen, die im Stress sind. Die haben Darmprobleme. Einen Dünndarm und einen Dickdarm. Alles hat was zu bedeuten. Weißt du, du kannst Medikamente einnehmen. So Abführtee oder Abführmedikamente und dann ist das Problem vielleicht gelöst. Aber das Problem ist in Wirklichkeit nicht gelöst. Darmprobleme müssen gelöst werden. Weißt du, wenn manche Menschen mit Dünndarmprobleme haben, sie analysieren alles zu viel, sie nehmen alles zu Herzen, sie denken über so vieles nach, warum, weshalb und wieso und versuchen die Nahrung, der Dünndarm wird die Nahrung verarbeitet und versuchen die Nahrung so richtig auswerten, ausnutzen. Was soll das alles? Warum passiert das mir gerade? Warum geht es den Gottlosen so gut? Ich bin überzeugt, der Asaf hat Darmprobleme gehabt. Bin überzeugt. Warum? Bis er ins Heiligtum ging. Wer Dünndarmprobleme hat, das sind Menschen, die innere geistige Wirklichkeiten, ihre Existenzprobleme nicht in den Griff bekommen. Die Angst haben, wir würden verhungern. Nur als Beispiel. Wir würden verhungern, wir würden das nicht schaffen. Wo kommen wir hin? Angst. Wer Dünndarmprobleme hat, der hat meistens auch Durchfall. Ganz automatisch. Im Volksmund, weißt du, wir sollen, wenn wir schon nicht auf die Bibel nicht hören, sondern wenigstens auf die Volksweisheiten hören. Und die Volksweisheit sagt, jemand hat Schiss. Verstehst? Warum? Hat Angst. Wie geht's jetzt weiter? Oder der hat Angst, dass er sich in die Hosen macht fast. Verstehst du? Die Angst ist es. Und da steckt eine Wahrheit drin. Auch wenn sie nicht in der Bibel drin steht. Und wer Durchfall hat, der hat mit der Angst zu kämpfen. Aber wo geht man hin mit seiner Angst? Aufs Örtchen. Und da fließt alles raus. Er ist nicht flexibel. Ich kann euch Lieder vorsingen, verstehst? Er lässt die Dinge laufen. Er kriegt es nicht im Griff. Warum geht es dem Gottlosen so gut? Dabei verliert er so viel Flüssigkeit und verliert geistige Flexibilität dabei. Das heißt, alles nur Zeichen. Der Körper ist so wie ein Barometer. Zeigt an, was mit uns los ist. Wer Dickdarmprobleme hat, also ich will heute über diese Dinge sprechen, ansprechen. Warum? Weil viele Leute hier ganz nah am Leben sind und die wissen, was es bedeutet. Wer Dickdarmprobleme hat, das hat was mit der Verdauung zu tun, mit zu tun. Er hat Verstopfung, auf Deutsch gesagt. hat sein Problem ist geben und nehmen und schenken, loslassen. Er kann nicht loslassen. Das staut sich im Körper. Liegt da an Probleme. Staut sich im Körper, ganz natürlich. Der Stuhlgang ist ein Akt des Gebens und des Schenkens. Ja, lass los. Löse mich, reinige mich. Der Kot hat etwas mit Geld zu tun. Du sagst, wie bitte? Ja. Wir sagen, manchmal, wir sprechen vom Geldscheißer. Verstehst du? Wir sprechen davon. Oder Goldesel. Die Volksweisheiten, die sagen uns, was los ist. Auch wenn du die Bibel nicht liest, der Ungläubige hat Probleme mit dem Geben und Nehmen, sich schenken lassen, beschenkt werden, verarbeiten innere Probleme. Und wir sollten lernen. Der Christ lernt es. Der lernt es in der Gemeinde. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Der Geizige, der hält es fest. Das ist ein geistiges Problem. Nicht nur, dass er nicht geben will. Er möchte vielleicht gerne geben, aber der kann von innen her nicht geben. Da blockiert etwas in ihm. Diese Person ist also unfähig, das Materielle loszulassen. Was es auch immer ist. Alte Klamotten. Bei dem staut sich alles an. Der kann sich nicht lösen. Deshalb kriegt er auch nichts Neues. Und du kannst erst was Neues bekommen, wenn du das Alte losgelassen hast und weggegeben hast. Dickdarm sammelt und scheidet aus den Nahrungsteilen, was der Körper braucht, was nicht benötigt. Und dann ist ein Ort der Gärung. Ich behalte, das muss ich behalten. Ich werde es immer noch brauchen. Die ganzen Messis kommen von daher und haben damit Probleme. Man hat Angst. Auch es kommt ans Tageslicht, etwas rauszulassen an der Seele, was zu bekennen. Man verdrängt es. Die seelischen Eindrücke, die stauen sich an. Und der Patient ist verstopft. Da gibt's Mittel, da isst du was, trinkst du was oder schluckst du was. Man verdrängt es, aber das Problem muss gelöst werden. Und die meisten Ungläubige leben mit ungelösten Problemen. Sie rennen zum Arzt, von einem Arzt zum anderen, aber das Problem wird nicht gelöst. Der Arzt hat nur 8 Minuten Zeit, höchstens für dich. Der nächste bitte. Verstehst? Aber dass du das aussprechen kannst, Seelsorge oder auspacken kannst, dass es ans Licht bringst. Es gibt für alles Medikamente, aber Medikamente heilen die Menschen nicht. Sie sind nur Krücken, dass man sich vorübergehend ein bisschen stützen kann, wenn es mal nicht geht. Magenprobleme, das schlägt mir auf den Magen, du hast Ärger. Also du sollst dich fragen, was kann ich nicht schlucken? Gottlose Menschen fragen sich nicht. Die gehen gleich zum Arzt, die nächste Pille. Heute ist Medizin einfach, ja, Ersatz für den Glauben. Statt dass die Leute in die Kirche gehen, in Beichte gehen, Sünden bekennen und sich reinigen oder irgendwelche Rituale vollziehen. In der Religion, der Mensch ist nicht mehr religiös, deshalb ist er abhängig von den Doktoren in Weiß. Von den Götzen in Weiß, von den Priestern in Weiß. Die müssen immer ständig zum Arzt, mit jedem Zipperlein. Frag dich, was fresse ich in mir hinein? Ich will da auch nebenbei, wenn ich über den Gottlosen spreche, auch dem Gerechten helfen, den Gläubigen helfen. Was schluckst du alles in die Reihen? Ungelöste Dinge aus deiner Vergangenheit. Du sollst loslassen, loslassen. Und du wirst merken, wie frei du wirst, wie leicht du lebst, wie einfach du lebst. Loslassen. Wie gehst du mit deinen inneren Gefühlen um? Worüber bist du so sauer? Denk drüber nach. Was ärgert mich? An wem möchtest du dich rächen? Dem zeige ich's. Oder der. Wie geht man mit seinen Aggressionen um? Wie weit bist du mit deinen Konflikten fertig geworden, die da sind? Und das ist, was dich anstaut, was dich krank macht. Was du nachher, wie es im Magen zugeht, im Darm zugeht, so geht's nachher im Kopf zu Migräne und all die anderen Krankheiten, Depression, Durchblutung und alles, was so dazugehört. Wenn hier drin im Magen nicht stimmt, in deinem Innengeweide nicht stimmt, stimmt in deinem Gehirn auch nicht mehr mit der Zeit. So eins wie das andere. Es ist so wichtig, dass die Probleme gelöst werden. Wem gehst du aus dem Weg? Welchen Problemen, Konflikten? Und was verdrängst du? So, der Ungläubige, der weiß nicht, dass er sich aussprechen kann. Für ihn gibt's nur eines, dass er mit Gewalt etwas durchsetzt, versucht sich durchzusetzen oder ja, mit Medikamenten zu verdrängen. Das ist die eine Sache. Der Ungläubige will Jetzt gehe ich ein Stückchen weiter. Er will was sehen, was erleben. Das ist der Ungläubige, der Ungerechte. Oder ja, er will sehen, mir soll es gut gehen, ich will glücklich sein. Ist egal, was dabei rauskommt. Sterben muss ich so oder so. Er nimmt das Leben gar nicht ernst. Sterben muss ich so oder so. Aber wie er stirbt dann nachher, ist die andere Frage. Der Ungläubige will immer Beweise sehen. Sein Problem ist, dass seine Wahrnehmung gestört ist. Seine Wahrnehmung, der blickt nicht durch. Der weiß nicht, um was es geht. Der weiß nicht, dass die Probleme viel tiefer sitzen, als nur im Magen und im Dickdarm und Dünndarm. Die Probleme sitzen in der Seele. Und nur der Seelenarzt kann diese Probleme lösen. Das ist der Herr Jesus Christus. In der Bibel heißt es einmal von den Menschen, die nicht glauben, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit den hörenden Ohren hören sie nicht. Katastrophe. Aber Jesus sagt, selig sind die, nicht sehen und doch glauben und doch wissen, wie es weitergeht und doch eine Lösung haben. Der Ungläubige ist vom Teufel verblendet, blockiert und auf die falsche Spur gebracht. Geh zum Arzt, ganz schnell. Aber du brauchst einen anderen Arzt als Mensch. Früher waren die Priester, mit denen man all diese Dinge durchgesprochen hat. In meinem Heidentum, selbst im Heidentum, da gab es Priester, Schamanen und all das andere. Da gab es diese Leute und heutzutage Medizinmänner. Weißt du, die Medizinmänner haben nicht nur Tabletten verschrieben. Die haben dann sich hingesetzt und gesagt, du hör mal, dein Problem ist das und das. Und daraus hat sich entwickelt, was wir in der Bibel wissen und von der Bibel her wissen. Seelsorge, Aussprache, Beichte und dergleichen. Aber heutzutage geht man irgendwo mehr. Man will selber fertig werden. Man will selbst seine Probleme lösen oder zumindest Menschen Probleme lösen lassen. Es gibt andere Wirklichkeiten und der Teufel blockiert diese Zugänge für die andere Wirklichkeit. Deshalb, als Jesus hier auf dieser Erde war, waren die Leute voller Dämonen. Also die konnten nicht sehen, nicht hören und nicht sprechen und nicht gehen. Also die Dämonen haben sie gelähmt. Und alle Eingänge verstopft, alle Eingänge, was ihre Seele heiligen und reinigen könnte. Und sie haben keinen Draht, keinen Empfänger gehabt für den lieben Gott. Jesus war mitten unter ihnen und haben es nicht begriffen. Ich war alle Tage bei euch und ich habe es nicht begriffen, sagt Jesus einmal. Wir haben nicht nur äußere Sinne, sondern wir haben auch innere Sinne. Dass wir spüren. Wir haben innere Sinne. Die Tiere haben das. Ein Regenwurm hat tausende von Zellen. Über seine ganze Länge spürt er, riecht er, schmeckt er. Die Tiere haben ein Gespür, ein Hund, eine Kakerlake hat mehr Sinn, mehr Gespür als der Mensch. In Matthäus 13, Vers 58 sagt Jesus, wegen ihres Unglaubens konnte er in Nazareth keine Zeichen und Wunder tun, weil sie nicht geglaubt haben. Du könntest so viel erleben mit Gott, wenn du anfangen würdest, ganz einfach kindlich zu glauben, nicht theoretisch verkopft. Ich muss alles verstehen. Wenn du alles verstehen kannst, brauchst du keinen Glauben. Du brauchst Glauben, wenn du es nicht verstehst. Wegen ihres Unglaubens konnte kein Wunder unten in Nazareth wirken. Und deshalb, das Verderben geht von der Kanzel aus. Es wird nicht gepredigt und deshalb wird auch nicht geglaubt. Und es wird nur das geglaubt, was gepredigt wird. Wenn Heilung gepredigt wird, wird Heilung auch stattfinden. Und während er redete, wurden die Menschen geheilt bei Jesus. Ganz einfach. Er erzählte die Dinge, was wichtig ist. Also was nicht gepredigt wird, wird auch nicht erlebt. Und Probleme des Unglaubens ist, dass man verblendet ist, dass man getäuscht ist und der Täuschung sich hingibt und glaubt, das ist jetzt, das haben wir das Medikament gefunden, bis es wieder was Stärkeres braucht, was Größeres. Probleme des Unglaubens, ich liste noch ein paar Sachen auf. Der Ungläubige ist Arroganz und eingebildet. Ich brauche keine Kirche, keinen Gott, keine Religion, keinen Glauben, keine Bibel, keinen Geist. Ich brauche das alles nicht. Arroganz. Eingebildet. Weiter, wenn ich so anschaue, er ist rücksichtslos zu sich selbst, zu anderen. Und wenn er so weitermacht, endet er in der Hölle, in das Verderben. Niemand wird in die Hölle gezwungen, aber der Mensch macht sein Leben zur Hölle. Dadurch, dass er alles Gute ausklammert, verdrängt und verschiebt. Vielen Menschen sind die Konsequenzen ihres Lebens nicht bewusst. Wo werde ich eines Tages enden? Oder was wird aus meinem Leben, wenn ich so weitermache wie bisher? So saufe, fresse, hure oder sonst noch was, wo werde ich eines Tages enden? Was wird mit meinem Leben passieren? Der Ungläubige ist für mich persönlich ein regelrechter Schlafwandler. Verstehst, versuch so recht und schlecht irgendwie durchs Leben durchzukommen. Wo beginnt der Unglaube? Lass mich ganz kurz auch hier einhaken. Die Probleme der Gottlosen und der Ungläubigen sind also die gleichen Probleme, also der Ungläubige und Gottlose. Sprüche 28, Vers 1. Der Gottlose flieht, auch wenn ihn niemand jagt. Was ist es? Der flieht, der rennt von einem Arzt zum anderen, von einem Psychologen zum anderen, von einem Helfer zum anderen. Er flieht und niemand jagt er. Der Gerechte aber ist furchtlos wie ein junger Löwe. Papa wacht. Papa Löwe. Verstehst du? Der wacht. Der ist furchtlos wie ein Löwe. Der Ungläubige lebt nur von Befürchtungen. Die Probleme der Ungläubigen, will ich sagen, die leben nur von Befürchtungen. Deshalb sind sie so hoch versichert. Lebensversicherung, was weiß ich. Sie sind versichert für alles Mögliche. Weil der Ungläubige weiß, das kommt auf mich zu, kann mich erwischen, auch wenn es nicht erwischt. Trotzdem, man sichert sich nach allen Seiten ab, weil er nicht mehr unter dem Schutz Gottes steht. Wer unter dem Schutz Gottes steht, der weiß, ich bin abgesichert. Auch wenn was passiert, es war der Wille Gottes dann. Hätte ich sowieso nichts tun können und nicht verhindern können. Wohl dem Psalm 91, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der fürchtet kein Unglück, ob nachts oder tagsüber oder was auch immer ist in der Pestilenz. Aber weil er niemand über sich hat, der über ihn wachen würde oder der für ihn verantwortlich wäre, Papa Löwe, verstehst? Deshalb hat er Angst, weil niemand für ihn sorgt. Ich werde am Freitag mehr darüber sagen, dass Gott dir ein gutes Leben schenkt und sicheres Leben schenkt und starkes Leben schenkt. So Ungläubige werden gejagt, weil der Teufel hinter ihnen her ist. Die ganzen Dämonen, das ganze Heer von Dämonen, alle möglichen Gedanken, blöde Gedanken, dumme Gedanken. Wenn du genau hinhörst, wenn jemand irgendwie so in eine Aussprache kommt, was für blöde Gedanken der hat, da fragt man sich, wie kommt er auf solche dumme Gedanken? Wie kommt er auf solche dumme Gedanken? Der Teufel ist mit seinen dummen Gedanken hinterher. Er flößt einen ein. Pass auf, du wirst verhungern. Die Zecke wird dich stechen und du wirst sterben. Verstehst? Mit allen möglichen Ängsten versucht er zu operieren. Und versucht Einfluss auf dein Leben zu nehmen. Und bei den meisten Ungläubigen schafft es, weil sie keinen Schutz haben. Die haben keinen Schutz, keine Abwehrorgane. Und sie sind nicht immun genug gegen diese Mächte und Fürsten und Gewalten und die einen fixen fertig machen möchte. Und sie haben kein Schild und kein Schirm, das vor ihnen steht, dass einfach diese feurige Pfeile, die abgeschossen werden, dass die abgefangen werden. Sie haben niemand. Sie müssen selber sie bücken und ständig im Stress sein. Und deshalb sind so viele auch schwach und kaputt und ruiniert. Ich kann nicht mehr. Gott ist unsere feste Burg. Der Ungläubige hat keine Hilfe. Er muss selber fertig werden. Und das ist gläubig und ungläubig, was nachher unterm Strich steht. Der Gläubige kann auf die Knie gehen, versinkt in den Boden und sagt, lieber Gott, ich kann mich nur vor dir demütigen, in deine Hände fallen. Tiefer als in deine Hände kann ich nicht mehr fallen. Verstehst du? Und der fällt in die Hände Gottes. Und ich weiß, und er weiß, ich bin bei Gott geborgen. Egal was kommt, wie es kommt, wann es kommt. Der wartet, bis dann dieser Sturm vorbei ist. Und wenn der Sturm wieder vorbei ist, steckt er die Nase wieder raus und sagt, jetzt machen wir wieder weiter. Aber der Ungläubige hat niemand, wo er sich bergen, hinter dem er sich verstecken könnte. Wenn er sich auf seinen Vordermann, hinter seinem Vordermann verstecken würde, der biegt ab, und er ist mal nicht mehr da. Und hinter wem willst du dann stehen, wenn der Vordermann nicht mehr da ist? Man klammert sich an den Menschen. Und das ist der Ungläubige, klammert sich permanent, beobachte ihn. Du hast ganz genug Ungläubige in deiner Umgebung. Untersuch sie mal, schau sie mal an. Die klammern sich immer an Menschen, die ein bisschen stärker sind, klüger sind, reicher sind, geschickter sind, schöner sind, netter sind oder was auch immer ist. Die klammern sich an den Menschen und versuchen, sich an ihnen zu halten. Vielleicht kann der mir helfen. Aber sie wissen nicht, dass sie selbst die Hilfe finden können bei Gott, in Gott und in Jesus Christus. Die Menschheit ohne Gott ist beim Abstieg, im Niedergang. Man schließt sich zusammen und da gehen sie alle in den Abgrund. Wenn einer in den Brunnen springt, springen sie alle nach. Sie orientieren sich immer an anderen. Man verspricht ihnen Hilfe, aber man will nicht Hilfe geben, man will nur das Geld kassieren. Schau doch, man will nur an einem verdienen. Wo sind heute die Diakone, die Menschen, die helfen wollen? Die wollen alle verdienen und nicht mehr dienen. Keiner will mehr dienen. Probleme des Unglaubens. Römer 1, Vers 19. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Das gilt nicht nur für Schwule und Lesben, nein, das gilt für alle Menschen, für die Ungläubigen. Denn was man von Gott weiß und wissen kann, das wissen die Leute. Ob man religiös ist oder nicht, der größte, schlimmste Heide, der hat mehr Ahnung manchmal von Gott als so die aufgeklärten Europäer. Und hier, die jetzt mit Christentum abgerechnet haben, die Neuheiten. Denn was man von Gott wissen und erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Ohne Predigt. Die Natur, schau, das Leben, die Krankheit, die spricht für sich selbst. Und Krankheit ist eine Sprache des Körpers. Auf das soll man achten. Sie wissen, was richtig ist, aber sie wollen es nicht wahrhaben. Verdrängen. Verdrängen, verdrängen. Sie lassen es bewusst aus und lassen es gar nicht hochkommen in ihnen. Sie machen sich nicht bewusst, interessiert mich nicht. Wir machen weiter wie bisher. Wir verändern nichts. Sie unterdrücken die Wahrheit. Sie unterdrücken die Wahrheit. Aber die Wahrheit kommt früher oder später ans Licht. Die Wahrheit kannst nicht unterdrücken. Kannst schreien, so viel du willst. Die Wahrheit wird immer wieder nach oben kommen. So. Und die meisten führen ein unterdrücktes Leben. Still sein. Ja, nichts hochkommen lassen. Und dann wundern sie sich, wenn sie keinen Stuhlgang mehr haben. Ja. Wenn es nicht klappt. Leben als Betrogene weiter, machen sie selber was vor. Ungläubige sind für mich bedauernswerte Gestalten, tut mir leid. Ich weiß, ich bin genug mit Ungläubigen zusammen gewesen und habe die Menschen beobachtet. Sie sind oft nicht zum Trösten und nicht zu helfen. Du kannst ihnen gute Ratschläge geben, da geht's hier rein und da hinten wieder raus. Ihnen könnte geholfen werden, aber sie lassen sich nicht helfen. Weil sie glauben, ich weiß besser Bescheid. Und ich lasse mir nichts sagen. Und genau das ist so, was der Mensch von Gott denkt. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Sie wollen nicht, dass irgendjemand ihr Leben kontrolliert. Sie wollen selbstständig sein. Aber sie wissen nicht, dass sie ohne Gott nichts können. Das begreifen sie nicht. Ihnen könnte geholfen werden, aber sie nehmen keine Hilfe an. Und wenn du als Seelsorger ihnen was sagst und sie ermahnst und sagst, du, da solltest du das und das tun, das wäre ratsam für dich, dann bist du ein böser Bub. Dann bist du ein böser Bub. Sie sind zu stolz, sich helfen zu lassen, weil sie in allem Besserwisser sind. Das ist das Problem der Ungläubigen. Besserwisser. Du bist ein Dummer in ihren Augen, wenn du sagst, ja, probieren Sie doch mal mit Beten. Probieren Sie mal mit dem. Oder machen sie das vielleicht? Du willst ja den Menschen helfen. Wir wollen ja, man will ja, man hat die Menschen lieb, man möchte diesen Menschen helfen, auch den Ungläubigen. Und die brauchen Hilfe, sehr nötig sogar. Aber du bist bei ihnen geistlos, wenn du nicht so tust, wie sie es gerne hätten. Du musst immer so reden, dass wir ihnen die Ohren jücken. Und immer das empfehlen, was sie schon immer gerne tun wollten. So ihr Ich groß machen. Aber vielleicht muss man manchmal das Ich bisschen dämpfen, bisschen runterholen auf dem Teppich. In der Bibel bezeichnet die, oder das Wort Gottes bezeichnet die Ungläubigen als Narren. Und hör mal, du wirst schockiert sein. Im Sprüche 23, Vers 9, da heißt es, versuche nicht einen Dummkopf, einen Narren, etwas zu erklären. Er wird deine Worte ohnehin nur verachten. Versuch einen Narren, einen Dummkopf, nicht zu belehren. Deshalb ist es zwecklos, heutzutage hinzugehen und irgendjemand, der nicht glauben will, bewusst nicht glauben will, zu bekehren. Der wird ohnehin dich nur verachten und sagen, ja, hör doch auf, mir auf die Nerven zu gehen. Du solltest den Dummen dumm bleiben lassen. Tut mir leid, dass ich das sage, aber das ist so. Du musst ihn dumm bleiben lassen, denn der will sich nicht helfen lassen. Das ist das Problem der Ungläubigen. Die Bibel sagt, die Liebe lässt sich sagen. Steht in der Bibel. Der Gläubige lässt sich was sagen. Der Gläubige hört auf Gott. Der hört auf seinen Bruder, seine Schwester. Der hört auf die Predigt. Der hört auf die Sprache des Körpers, der Gläubige. Der achtet auf die Kleinigkeiten, auf die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Auf die Kleinigkeiten achtet er. Und die Kleinigkeiten sind es, das, was uns kaputt machen. Und nicht die großen Dinge, die großen Katastrophen. Ein Narr ignoriert Gott. Gott ist ihm egal, er verzichtet auf Gott. Und will keinen Gedanken da verschwenden. Ich verzagte und verzweifelte an die Gottlosen, sagt der Dichter Asaf. Ich verzweifelte, ich sah, wie geht es ihnen jetzt so gut. Lies mal diesen Psalm noch einmal durch. Der Narr, der Dummkopf, der Ungläubige, der lebt nur für niedrige Instinkte. Hauptsache mein Bauch ist gefüllt, Hauptsache habe ich Sex, Hauptsache habe ich Vergnügen, Hauptsache habe ich Geld in der Tasche, Hauptsache dies und so weiter, dieses Materielle. Der lebt nur für die niedrigen Instinkte. Und die Bibel bezeichnet solch einen Menschen als Narr. Der achtet nicht auf das Wesentliche. Das Wesentliche ist ihm nicht wichtig. Ein easy life will er haben, also leichtes Leben. Und deshalb baut er sein Haus auf Sand, statt auf dem Felsen. Deshalb will er nichts zusätzlich machen. Alles ist eine Belastung für mich, sagt er. Und er gibt sich also nur niedrigen Instinkten hin. Und schau, wo der Gottlose hingeht. Er geht überall, wo er nur vergnügen kann, wo er leben kann. So lebe, Mensch. Ich habe nichts gegen Leben. Wir sollen und dürfen als Christen auch unser Leben genießen. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Schaut ihr Ende an, sagt uns die Bibel. Der baut sein Haus auf den Sand und dann kommt diese Flut, der Sturm, die Katastrophe, die Krise. Und weg ist er vom Fenster. Probleme der Ungläubigen. Egoismus ist ein anderes Problem. Der denkt nur an sich, nur an sich. Sie leben für sich. Sie wollen alles nur selbst haben. Sie wollen selbst im Mittelpunkt stehen. Bei jeder Beerdigung die Leiche und bei jeder Hochzeit die Braut. Immer ganz wichtig. Sie leben nicht nach dem Gesetz Gottes. Ist egal. Aber die Bibel lehrt uns, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut es ihnen also. Und wer das beherzigt, der ist ein kluger Mann, der immer, was ich möchte, was mir getan wird, soll ich auch tun. Da muss ich nicht super fromm sein. Ich muss mich nur nach den Wahrheiten der Bibel richten oder ja, der Menschheit oder was ich sagen würde. Ist egal jetzt, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut es ihnen also. Wenn du nicht geschlagen werden willst, schlag die anderen auch nicht. Wenn du nicht beleidigt werden möchtest, beleidige die anderen auch nicht. Wenn du nicht kritisiert werden möchtest, kritisiere die anderen auch nicht. Wenn du gelobt werden möchtest, fang an, die anderen zu loben. Wenn du geliebt werden möchtest, fang an, andere zu lieben. Das liegt an dir. Was du willst, das du tust, das musst du zuerst tun. Ja, die müssen mich lieben, die müssen mich verstehen. Nein, du musst zuerst anfangen, bei dir selber, vor deine Haustür zu kehren. Diese Menschen verlangen, dass andere sie akzeptieren, aber sie akzeptieren niemanden, nur sich selbst. Schau sie an, studiere deine Nachbarn. Beobachte mal so nebenan, also nicht hier jetzt, sondern zu Hause. Hier sind wir ja gläubig, hier lieben wir den Herrn Jesus. Hier sind wir Kinder Gottes. Aber zu Hause mal so deine Leute, beobachte mal. Sie wollen nur bewundert werden. Ach, aber manchmal gibt es in der Gemeinde auch solche Leute, die sind auch ungläubig, noch nicht verändert vom Geist Gottes. Die wollen bewundert werden, geehrt werden, hochgehoben werden. Geachtet werden, toleriert werden. Aber schau, die wollen das, dass man die Ungläubigen, dass man sie toleriert. Ob jetzt die Schwule sind, Süchtige sind, wir auch immer, tolerieren. Aber die Schwulen, jetzt nehmen wir mal nur die Schwulengesellschaft an. Die tolerieren die anderen nicht. Aber sie wollen toleriert werden. Aber dass die anderen tolerieren, die Andersartigen, das fällt ihnen nicht ein. Alle müssen so sein wie sie. So, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, tut es ihnen also. Oder was du nicht bei anderen haben möchtest, dass die anderen dir begegnen und so weiter, das such auch nicht bei den anderen und fordern es nicht heraus. So, schimpf nicht über die anderen, segne die anderen, wenn du willst. Und du wirst merken, wenn du positiv eingestellt bist, segne es. Gutes Denken, gutes Wünschen und so weiter. Aber das kann der Ungläubige schlecht. Das fällt ihm so schwer, über den anderen positiv zu reden. Er ist gut. Mein Haus und meine Familie und meine Arbeit. Die Ungläubigen sind immer das Gegenteil von dem, was sie sein sollten. Von dem, was sie gerne wollten. Sie sind genau das Gegenteil. Wie schreibt Paulus einmal im Römer Kapitel 7? Ich, elender Mensch, das, was ich nicht will, tue ich. Und das andere genauso umgekehrt. Was ich nicht will, tue ich. Und das, was ich tun wollte, da ist etwas blockiert in mir. Und das ist das Elend. Sie sind genau das Gegenteil. Sie wissen, was gut ist. Sie wissen, was richtig ist. Sie wissen, was Gottes Wille ist, ohne dass sie die Bibel gelesen hätten. Sie haben eine Ahnung von all dem. Aber sie sind genau das Gleiche. Und sie tun genau das Gegenteil. Problem der Ungläubigen ist, weil sie sich selbst nicht sehen. Sie sehen immer nur den anderen. Splitter im Auge des anderen, aber den Balken in ihrem eigenen Auge, das sehen sie nicht. Problem. Guck mal, die können kritisieren wie Weltmeister. Die finden jeden dunklen Flecken irgendwo und die können diesen Splitter so auseinandernehmen, wie groß der ist. Und den Balken in ihrem eigenen Auge sehen sie nicht. Das ist Problem der Ungläubigen. Problem der Ungläubigen ist, dass sie eitel sind, dass sie sich einbilden, sie wüssten den Weg, sie brauchen keine Leitung des Heiligen Geistes, so wie die Christen, die armen Seelen da. Ich sage das jetzt nicht so. Verstehst du? Die müssen immer Gott um Rat fragen, die müssen immer ins Gebet gehen, die müssen, ja, immer suchen und forschen. Sie bilden sich was ein. Sprüche 1, Vers 7. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Die Toren, die Narren, die Dummköpfe, die Ungläubigen verachten Weisheit und Zucht. Sie lassen sich nicht sagen. Sie wollen sich selbst erlösen. Durch positive Denken. Sie stellen sich selbst im Mittelpunkt. Sie nehmen selbst den Mund voll, lästern und so weiter. Das kann ich alles selbst. 3 Wochen vielleicht. Und dann hört die ganze Selbstsucht auf. Bis die Handschrift an der Wand ist, wie beim Belsatzer. Mene, mene, tekel, ufrasim, gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Weißt du, man kann die ganzen heiligen Gefäße in die Hand nehmen und Gott lästern und spotten, so wie der Belsatzer es tat. Und dann kriegt er weiche Knie, wird blass, bis die Schrift an der Wand erscheint, bis Gott anfängt zu reden. Da winseln sie wie kleine Hunde. Probleme des Unglaubens und Ungläubigen. Wenn Gott bei einem nichts mehr zu sagen hat und wenn man nicht auf Gott mehr hört, wenn Gott nicht mehr mitmischen kann und darf in unserem Leben, dann kommen alle möglichen Krankheiten, Ängste, Befürchtungen, Zweifel, Bedrückung. Und da werden wir fremdgesteuert, fremdgeleitet, ob es jetzt Medikamente sind, andere Menschen sind oder die Medien sind oder was es auch immer ist. Sie werden geistig entmündigt oder lassen sich leicht entmündigen. Die gottlosen Menschen lassen sich leicht entmündigen. Die Geistlosen lassen sich leicht entmündigen. Sie übergeben alles dem Staat, den Ämtern, den Institutionen, der Kirche. Anstatt dass sie selber gegen den Strom schwimmen. Bei den Atheisten hat man das so deutlich gesehen. Da hat der Staat die Kontrolle übernommen, die Partei, die Gewerkschaft. Und auch bei uns hier. Der Staat übernimmt die Erziehung der Kinder. Schon die kleinen Kinder werden da aus der Familie herausgerissen. Man sieht das alles nicht, das ist alles anständig. Man muss ja Geld verdienen, weil der Lebensstandard so hoch ist. Aber der Materialismus ist es, was die Leute kaputt macht. Und die Gottlosen sind Materialisten und werden vom Materialismus beherrscht. Dass die Mutter berufstätig sein muss, der Staat mischt sich ein. Und Geschwister, der Ungläubige ist immer staatshörig. Regierungshörig. Ich denke nur an die Staatskirche. Die Staatskirche bestimmt über den Glauben. Die Regierungskirche, die der Regierung unterstellt ist. Und die Regierung wird immer für den Staat arbeiten. Also die Staatskirche wird immer für die Regierung arbeiten. Die Waffen segnen. Im Ersten Weltkrieg wurden die Waffen gesegnet. Also und so weiter. Die Franzosen segnen die Waffen gegen die Deutschen. Und die Deutschen segnen die Waffen gegen die Franzosen. Gott mit uns. Verstehst? Aber da kam dabei nichts raus. Echter Gläubige lässt sich nicht alles gefallen. Echter Gläubige, die schwimmen gegen den Strom und sagen, wir sind lieber ärmer, aber glücklich. Wir haben lieber wenig oder weniger, aber wir bleiben glücklich. Ich habe wenigstens meinen Frieden. Und ich genieße das Leben. Ein echter Gläubiger hört auf Gott, was Gott zu sagen hat. Also schau, beim Kommunismus, alles abgegeben, alles macht die Regierung. Die Regierung entscheidet über allem. Wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Bei einem echten Gläubigen geht es nicht darum, da entscheidet sein Herz. Das ist ein Unterschied. Nicht der Staat. Der Gläubige schwimmt gegen den Strom und nicht mit dem Zeitgeist wie der Ungläubige. Der Ungläubige macht immer das, was in ist. Das ist sein Problem. Er macht immer das, was in ist. Kauft sich Klamotten, die in sind. Er versucht nie negativ aufzufallen. Aber der Gläubige, der sagt, oh, ich kann auch anders sein. Warum? Warum muss ich das tun, was die anderen alle machen? Ich kann anders sein. Anders anziehen, anders reden, anders geben. Der Gläubige bildet sich seine eigene Meinung und er ist kein Systemsklave. Und das ist das Schlimme. Der Ungläubige ist ein Systemsklave, weil er keinen über sich hat, muss er irgendjemanden suchen, der mir hilft, der mich an der Hand hält, der mich führt, der mich leitet, der mich anleitet, der mir beisteht, der hinter mir steht und vor mir steht. Ist ein Systemsklave. Und wir sind erlöst, herausgerufen aus diesem System, ihr liebe Leute. Wir sind nicht abhängig von dem System. Wir sind herausgerufene. Das ist ein Problem zwischen gläubig und ungläubig. Wir wollen einen König haben, wie die Israeliten. Weißt du, Gott wollte ihr König sein. Aber sie sind von Gott so weit weggekommen. Wir brauchen einen König, damit wir auch so sind wie die anderen Völker. Und was ist passiert? Gott hat gesagt, pass auf, ihr kriegt einen König, aber der wird eure Söhne nehmen, die werden euch ausnehmen, bis geht nicht mehr, die Könige. Und so war es. Sie haben die Menschen ruiniert, das Volk ruiniert, die Könige. Ein Krieg nach dem anderen geführt. Und solange Gott der Richter und Führer und Leiter war, ging es dem Volk Gottes. Wunderbar, dem Volk Israel. Aber als sie nachher einen König hatten, das war ihr Niedergang. Und das will der Mensch. Wenn er Gott nicht will, will er einen König haben. Alle wahren Gläubigen sind immer, und wenn du genau beobachtest, alle wahren Gläubigen sind immer außerhalb des Establishments, außerhalb der Gesellschaft, dieser Norm, diesem System. Die bilden ihre eigene Meinung. Sie sind eine Freikirche, so wie wir hier. Die können machen, was sie wollen. Aber wir machen auch, was wir wollen. Und wir kümmern uns nicht um die. Und die haben bei uns auch nichts einzumischen. Wir machen unsere Arbeit und unsere Botschaft bringen wir weiter und wir sagen das, was uns auf dem Herzen ist und nicht, was vorgeschrieben wird, was man predigen sollte, was man sagen sollte. Der Gläubige, er ist kein willfähriger Politdiener, der sich nur für weltliche Ziele einspannen lässt und sich missbrauchen lässt. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Verstehst du? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er hat das Angebot Satans nicht angenommen. Fall nieder, bet mich an und ich will dir alle diese Reiche dir zur Verfügung stellen. Nein. Satan und seine Eliten, sie arbeiten systematisch an eine neue Weltordnung. Aber wir leben bereits schon jetzt in einer neuen Weltordnung, in der Ordnung Gottes. Wir wissen, wo unsere Grenzen sind, wo unser Anfang ist, wo unser Schluss ist, wenn wir Amen sagen müssen, wie wir uns verhalten sollen. Wir leben im System Gottes. Nicht nur, dass wir bekehrt sind. Geschwister, es ist nicht das, dass du nur bekehrt bist. Nein, du musst im System Gottes sein. Sonst bist du noch immer drüben im anderen System. Wir müssen erlöst sein von der väterlichen Lebensweise, so wie unser Vorfahren. Wir brauchen einen König. Satan ist ein gefallener Engel. Und die Ungläubigen dienen ihm, sind ihm hörig. Warum? Weil sie zu schwach sind, ihm zu widersprechen. Die kriegen eins auf die Nase, wenn sie widersprechen. Aber wir dürfen als Kinder Gottes ihm widerstehen und widersprechen. Er brüllt wie ein Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Und die Ungläubigen ergeben sich, die strecken schon alle vier von sich. Das ist der Ungläubige, die Probleme des Ungläubigen. Alle, die sich im System drin finden und sich mit der Welt sich abgeben. Deshalb schreibt uns Psalm 1, sitzet nicht da, wo die Spötter sitzen, sitzet nicht da, wo die Gottlosen sitzen. Die ziehen uns runter. Wir sind raus aus dieser Clique. aus diesem Stammtisch, Bruderschaft und so weiter. Wir sind da erlöst. Wir müssen nicht sitzen, wo die Gottlosen sind. Und dann sagt die Bibel, schau die Gottlosen an. Sie sind wie Spreu vergehen, sie sind nicht mehr da. Wo sind sie gewesen? Wer sich mit der Bibel ernsthaft beschäftigt, wird sehr schnell herausfinden, dass alle politischen Projekte der Eliten im Widerspruch zu den 10 Geboten sind. Also alles dieses System im Widerspruch zu den 10 Geboten. Du sollst nicht töten. Was machen die? Ein Krieg nach dem anderen. Du sollst nicht lügen. Ein Betrug nach dem anderen. Und dann kann es alles durchgehen. Zerstören die Familien, zerstören die Völker, vergöttern die Menschen. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Da wird die Partei vergöttert. Und guck mal, die Leute sind blöd. Wenn ich so die Gesellschaft angucke, diese Ungläubigen, verstehst du? Die CDU, unsere Partei, die SPD, unsere Partei, die Grünen, unsere Partei, die FDP, unsere Partei. Verstehst du, lauter Parteigänger sind das nur, mehr nicht. In die Kirche gehen sie nicht mehr, aber in die Partei, meine Partei. Schau dir an, du musst nur ehrlich nachdenken, dieses Vergöttern. Stehlen, du sollst nicht stehlen. Da wird einem weggenommen, dem anderen was weggenommen. Ein Diebstahl nach dem anderen. Am schlimmsten der Staat. Der nimmt die Leute aus, bis es geht nicht mehr. Deine ganzen Ersparnisse, deine ganze Lebensversicherung, kannst du auf den Mond schießen. So wie du gewinnst, so wird es alles durch die Steuern und so weiter, Versteuerung immer aufgefressen. Die Inflation ist immer größer als der Gewinn, den du da gewinnst irgendwo. Ungläubige Menschen, die merken das nicht. Ja, ich bin abgesichert. Aber du hast dein Geld dem falschen Herrn gegeben. Die fressen dich auf. Und deshalb sagt die Bibel, bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Und ich will fernhalten von dir den Fresser, den Rost und all das, was dein Leben ruiniert. Du solltest auf die Ewigkeit dein Leben anlegen. Lieber, du verschenkst deine Gaben und dein Geld und deine Fähigkeiten, deine Mittel. Du ausgabst dich und du kriegst wieder, sammelt euch Schätze, die im Himmel sind und nicht irgendwo bei der Bank. Das Interessante ist, als jetzt die Krise in der Ukraine war, die Amerikaner haben bei Nacht und Nebel das ganze Gold der Ukrainer, das Gold aus Küten, nach Amerika transportiert. Verstehst du, das Volk ist ausgeraubt worden. Und dann, ja, wir unterstützen euch, wir geben euch Geld. Aber nur Papiergeld, Dollar, ist genauso so viel wert wie Toilettenpapier zurzeit. Verstehst du, was willst du? Was willst du mit dem Dollar? Verstehst du, es wird gedruckt, nachgedruckt, nochmals gedruckt, nochmals nachgedruckt. Aber das teure Gold, das die mal hatten, ist alles drüben in den USA, gebunkert, in Sicherheit, damit niemand das stiehlt. So, ungläubige Menschen, die werden betrogen, hinters Licht geführt, nur nebenbei. Warum? Weil sie den Geist Satans haben. Die sind verblendet. Das ist nötig, das ist wichtig. Ein anderes Problem der Ungläubigen, ich will die Probleme auflisten ganz schnell noch, die Ungläubigen sind sehr neidisch. Beobachte sie, sehr neidisch, voller Missgunst, voller Hektik, voller Minderwertigkeitskomplexe. Die sind neidisch. Sobald einem besser geht wie dem anderen, sind sie eifersüchtig auf ihn. Beobachte doch selbst diesen Geltungsdrang in den Ungläubigen. Manche haben verloren diesen Kampf. Verstehst, kämpf dich nach oben, mach was aus deinem Leben. Die haben den Kampf schon verloren. Aber im normalen Sinn, der überschätzt sich der Ungläubige. Diese Probleme haben unerlöste Menschen. Wer ist der Größte unter ihnen? Größendrang. Wahnsinns. Einfach, wer ist der Größte? Danach trachtet Satan. Er wollte größer sein als Gott. Und wer ist der Größte? Das ist das Problem der Ungläubigen. Das Problem der Ungläubigen ist eigentlich das Problem des Teufels. In aller Liebe. Deshalb, ich rufe die Menschen raus, bekehrt euch, wendet euch an Gott und dann müsst ihr diese Dinge nicht mehr haben. Dann wird Gott euch groß machen. Dann müsst ihr nicht eifern, kämpfen und boxen, Ellenbogen benutzen, um sich durchzusetzen. Den Ungläubigen geht es eigentlich immer nur um Äußerlichkeiten, dem Schein, den guten Ruf, um Macht und Geld und Einfluss und Genuss. Das sind so diese Dinge, nach denen er strebt. Jesus sagt, nach diesen allen trachten die Heiden. Wir sollen nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen. Du wirst all das bekommen, wenn du dich zuerst auf Gott konzentrierst. Der Ungläubige kann die ganze Welt gewinnen und hat doch nichts. Was nützt es? Wie heißt es in der Bibel, wer, selbst wenn man die ganze Welt gewinnt, und nimmt Schaden an seiner Seele. Und was ist der Schaden an der Seele? Dass die Seele nicht Gott erreicht, nicht zu Gott hinkommt. Die Probleme des Unglaubens ist die Zukunft der Ungläubigen. Was erwartet mich, wenn ich diese Erde verlasse? Wenn ich nicht mehr da bin? Römer 1, da ist die Rede davon, die sind dahingegeben. Sie haben Gott nicht erkannt, Gott nicht geehrt, sie haben alles gewusst. Daraufhin hat Gott sie dahingegeben. Macht, was ihr wollt. Gott ist nicht so stur, dass er den Menschen da die Freude nimmt. Jeder kann nach seiner Fasson selig werden oder unselig. Beides ist drin. Ungläubige sind dahingegeben. Sie leben. Wie geht's den Gottlosen so gut? Die Sonne scheint über Gerechte und Ungerechte. Aber dann nachher ist ein Unterschied. Bis dass ich ging ins Heiligtum. Dahingegeben. Was heißt das? Der kümmert sich nicht mehr um Gott und Gott kümmert sich nicht um ihn. Was ihr wollt, dass euch die anderen tun, tut es auch. Also, das gilt auch Gott gegenüber. Was du willst, dass Gott dir tut, tu es ihm. Denk an Gott, red von Gott, dann wird Gott auch an dich denken und über dich reden. Diese Menschen, die dahingegeben sind, sie verlieren ihre Orientierung, das Maß aller Dinge, wissen keine Grenze mehr. Ein Tier weiß, wann es aufhören soll zu saufen, wenn es den Durst gelöscht hat. Aber der Mensch ist so dumm und macht sich kaputt. Die Dahingegebenen, sie machen, was sie wollen. Sie sind sich selbst überlassen. Macht es. Und der Teufel unterstützt sie noch dabei. Macht es. Dahingegeben. Das ist ihr Problem. Die werden sogar noch vom Teufel geschubst, auf Deutsch gesagt. Wie heißt es von Kain? Kain hat seinen Bruder umgebracht. Du kennst ja diese Geschichte, den Abel. Und sein Leben war unstets und flüchtig. Das ist die erste Geschichte von den ersten Menschen, die ohne Gott gelebt haben. Sein Leben war unstet und flüchtig. Keine Wurzeln, keine Bleibe, keine Heimat. Die ganze Persönlichkeit ist gestört bei dem Ungläubigen, unstet und flüchtig. Da probiert er was, da greift er nach was. Da experimentiert er nach ein bisschen. Sie sind instabil. Gut, die haben Dickkopf. Wenn sie sich was vornehmen. Aber das hat nichts mit Stabilität, der Dickkopf. Sie unterliegen großen Schwankungen, seelischen Schwankungen, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Sie haben kein richtiges Persönlichkeitsbild, kein Selbstbild, unstet und flüchtig. Sie sind nicht belastungsfähig. Sobald es schwer wird, suchen sie den Weg des geringeren Widerstandes. Beobachte, studier mal die Ungläubigen. Mach dir mal die Mühe, so leg dir ein Heft an meine ungläubigen Nachbarn, dann wirst du sehen, wie viele Vorteile du in Jesus Christus hast als gläubige Person. Sie werden von diesem bösen Geist hin und her gerissen. Und das ist die moderne Besessenheit von heute. Ich denke nur an den Mann von Gadara. Keiner konnte ihn bändigen. Und die Gesellschaft wird mit den Problemen der heutigen Jugend nicht fertig, der Drogensucht. Und vielen anderen Dingen, was die jungen Leute versaut. Spielsucht kommt als nächstes. So viele andere Dinge. Sie werden nicht fertig. Hin und her gerissen. Oder wie der König Saul. Plötzlich kommt ein böser Geist über ihn und will umbringen. Jezorn, Mordgeist. Das ist der Ungläubige. Sobald der Geist Gottes weg ist von einem, übernimmt ein anderer Geist die Kontrolle über einen Menschen. Ungläubige, sie werden hyperaktiv. Weil sie müssen die Defizite in ihrem Leben ausgleichen. Hyperaktiv werden sie. Irgendwie muss man das überspielen, den ganzen Mangel, die ganze Leere. Dann wird gefeiert, was das Zeug hält. Und der Ungläubige hat keine Ruhe, weil in ihm dieser ruhende Pol fehlt. Dass er sich hinsetzt und sagt, oh, jetzt genieße ich die Sonnenstrahlen. Jetzt genieße ich die Sonne. Jetzt genieße ich Zwitschern der Vögel, das Rauschen des Windes, das genieße ich. Das genieße ich, das Plätschern des Wassers. Ich habe mal in Portugal den ganzen Nachmittag verbracht, oder mehr sogar wie einen Nachmittag, einfach am Strand zu sitzen, über einen Stein, die Wellen, die knallen, das Wasser geht hoch, dieses Dröhnen, dieses Rauschen großer Wasser, das hat meine Seele so gut getan. das Rauschen großer Wasser. Ich sage, Gott, auf so einem Felsen darf ich sein. Was habe ich für eine schöne Stunde dort in der Gegenwart Gottes verbracht? Die Wassern schlagen zusammen. Und ich konnte schon zählen, jede dritte Welle schlägt zusammen und das schlägt das Wasser hoch. Ein paar Tropfen kriegt man ab. Aber diese Ruhe, für den ungläubigen Menschen ist das Zeitverschwendung. Für den ungläubigen Menschen ist im Gottesdienst zu sitzen, eine Stunde ist Zeitverschwendung. Aber der weiß nicht, dass Gott Ruhepausen eingeplant hat. Du sollst 6 Tage arbeiten und am 7. Tag sollst du ruhen. Gott hat Pausen eingeplant. Und der Mensch, der keine Pausen in seinem Leben einlegt, der ruiniert sich selbst, dann zittert er. Und wir fragen uns, wo kommen die ganzen Krankheiten von heute her? Der Mensch hat keine Ruhe mehr in sich selber. Seine Seele hat kein Zuhause, keine geistliche Heimat. Und dir geht's genauso, wie es deiner Seele geht, schreibt der Johannes in seinem Brief. Dir geht's genauso, wie es deiner Seele geht. Dir geht's äußerlich so, innerlich so, finanziell so, geistlich so, wie es deiner Seele geht. Und deshalb frag dich, bin ich ein Gläubiger oder bin ich ein Ungläubiger? Was für ein Kerl bin ich? Ein Mensch ohne Gott, das geht im Augenblick vielleicht jetzt gut eine Weile, aber irgendwann gibt es einen Knacks, wenn Gott nicht drin ist. Weil etwas von Gott hat jeder Mensch in sich. Und das geht eine Weile gut. Denn wir kommen gesund auf diese Welt normalerweise. Und wir können leben und wir setzen uns durch und wir haben Energie. Aber irgendwann ist unsere alte Energie verbraucht und jetzt brauchen wir was Neues. Wer nicht immer wieder neu aufgeladen wird und tankt, der fährt auf Reserve eine Weile und dann ist irgendwo Stopp. Wir dürfen uns nicht am Äußeren täuschen bei den Ungläubigen. Dass sie jetzt mal energisch sind. Sie haben doch vielleicht irgendwo ein bisschen Reserve. Und die fahren auf Reserve. Und auf Reserve kann man schon ganz gut fahren, Vollgas. Aber dann irgendwann ist der Tank leer. Und was dann? Und deshalb, ihr Lieben, deshalb sind wir von Gott abhängig, dass wir jedes Mal nach jedem Kampf neu auftanken. Nach jeder Krise neu auftanken. Dass wir nach jeder Anfechtung neu auftanken. Deshalb brauchst du die Versammlung, den Gottesdienst, dass du kommst und sagst, oh Herr, ich möchte jetzt wieder an der Quelle mich laben, mich wieder erfrischen, wieder Kraft für morgen und übermorgen oder für die nächste Situation. Der Ungläubige, was hat er noch für Probleme? Der hat keine Sündenvergebung. Das ist eines der wesentlichen Dinge. Weißt du, die Schuldfrage ist eines der größten Probleme im Menschen, psychologisch, für die Psyche. Keine Sündenvergebung. Die Schuldfrage ist das große Übel, das uns fertig macht. Wer kann mir meine Sünden vergeben? Wer kann Sünden vergeben? Der Priester in der Ohrenbeichte? Nein, der liebe Gott kann uns nur die Priester die Sünden vergeben. Und Schuldvergebung, die Schuld ist das Urbedürfnis der Menschen, dass ich Vergebung bekomme. Deshalb haben die Menschen schon geopfert, massenweise. Alle Religionen durchweg. Bis Jesus kam, bis er das Opfer gebracht hat. Und wer Jesus nicht annimmt, der muss weiter mit seiner Schuldfrage leiden. So wie Judas, hängt nachher am Strick irgendwo. Das ist das Problem, warum so viele Menschen sich das Leben nehmen und mit dem Leben nicht fertig werden, weil sie mit der Schuldfrage nicht fertig werden. Am liebsten bin ich tot, spring zum Fenster raus. Aber du, das geht erst richtig weiter, wenn du zum Fenster rausspringst. Du glaubst, mit dem Sprung vom Fenster, das Problem gelöst, das Problem fängt erst jetzt richtig an. Da ist die Hölle wieder los. Deshalb bleib lieber hier und geh nicht aufs Dach und lass dich nicht vom Teufel dich da in die Enge treiben, spring runter, die Engel werden dich tragen und du bist erlöst, ruhe sanft in Frieden, von wegen. Die Seele des Menschen ist wichtig und die Seele ist nicht erlöst, wenn es zum Fenster rausspringt. Aber der Gläubige, für den bleibt nichts anderes übrig. Der geht zu Wahrsagern. Dort sucht er Hilfe. Wenn er dort keine Hilfe bekommt, dann rennt er dorthin und dorthin. Und guck mal, Saul, was ist sein Problem gewesen, König Saul? Der nimmt sich das Leben. Als er merkt, jetzt muss ich kapitulieren, die Philister holen mich ein. Das ist das Problem der Ungläubigen. Und ich möchte auch noch sagen, auch in christlichen Kreisen, da ist so viel Mist gebaut worden. Weißt du, das Aussprache oder die Seelsorge oder die Buße oder das Bekennen, das ist vielleicht ein Stück, Es mag gut sein, aber wir müssen zu Gott gehen. Gott ist der vergibt und Gott ist der uns frei macht und Gott ist der uns erlöst und nicht der Mensch. Du kannst mir so viel die Ohren vollblasen und das nützt mir nichts. Ich kann dir deine Sünden nicht vergeben. Kein Priester kann dir die Sünden vergeben. Es kann nur der liebe Gott die Sünden vergeben und diese Schuldfrage lösen. Sündenvergebung, das ist ein Werk Gottes, nicht mein Werk und nicht Menschenwerk. Wer kann Sünden vergeben? Und die Juden haben schon recht gehabt. Nur Gott und jetzt Jesus in diesem Fall auch. Er kann deine Sünden vergeben. Das Einzige, was du bei Aussprachen und beim Psychologen und Psychiatern und so weiter tun kannst, in der Seelsorge tun kannst, ist nur verdrängen. Du kannst gleich Tabletten nehmen. Das ist die gleiche Medizin. Verdrängen. Aber wenn du zu Jesus gehst, er ist, der unsere Schuld vergibt und reinigt uns von allen Sünden. 1. Johannes 1, Vers 9. Dann macht er uns frei von der Sünde und von der Untugend, dass wir wieder weiter sündigen und weiter in diesem Schlamm uns wühlen. Man kann von seinen Sünden nicht weglaufen. Du kannst machen, was du willst. Es sei denn, sie werden vergeben. Und wohl dem Menschen, dem die Sünde vergeben ist, die Handschrift, die gegen ihn stand, zerrissen ist, die Schuld ausgelöscht. Wohl dem Menschen. Wohin will der Ungläubige gehen, wenn er keinen Gott hat, keinen Glauben hat, keine Ewigkeit hat, kein Jenseits hat? Oder er hat schon vielleicht ein Jenseits, aber eine vage Vorstellung vom Jenseits. Wir haben was ganz Konkretes. Das ist Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit. Und alles, was wir brauchen. Stern, auf den ich schaue, alles Herr bist du, haben wir gesungen. Wohin soll der Ungläubige gehen, wenn er Stress hat? Frag ihn. Ja, was machen Sie, wenn Sie Stress haben? Dann nehmen Sie ein Valium vielleicht oder sonst was. Eine Droge. Ein Schuss, ein Trip. Was macht man, wenn man Stress hat als Ungläubiger? Aber du als Kind Gottes, du kannst zu Gott beten. Da musst du keine Yoga-Übungen machen. Weißt du, Yoga-Übungen und all diese ganze, das ganze Zeug, was die fernöstliche Meditation ist, ist genauso, als wenn du dich an die Haare nehmen würdest und dich selbst hochziehen wolltest. Du kannst dich selbst nicht erlösen. Du brauchst einen Erlöser. Einen Erlöser. Also wenn du Stress hast, da muss auf die Knie gehen, zusammensacken, vor Gott liegen bleiben und sagen, Herr, hier liege ich, nimm mich, erlöse mich. Wenn du mich erlöst, bin ich erlöst. Wenn du mich befreist, bin ich befreit. Wohin soll der Ungläubige gehen, wenn er Kummer hat? Und manchmal, ja, kleine Kümmerlein kannst du vielleicht verarbeiten. Da gibt's noch einen Kümmerling, auch sowas zum Nachtrinken. Verstehst du? Aber wenn du Kummer hast, wirklich, Kummer, das kannst du nicht wegspülen. Und das ist, warum Menschen zu Alkohol greifen, ist, weil sie Kummer haben und sie denken, das kann man wegspülen, wie man auf der Toilette die Kacke wegspült. Das geht nicht. Du kannst die Dinge nicht wegspülen. Du musst zu jemandem gehen, der das wirklich aus deinem Leben rausnimmt, entfernt. Wohin willst du gehen, wenn du lebensmüde bist? Und wir werden alle irgendwo mal angegriffen in der Sache. Ich bin nicht besser wie meine Väter, das hat sogar der Prophet Elia erlebt und hat so für Gott geeifert und gekämpft. Diese Lebensmüdigkeit, wir werden müde vom Kampf, wenn der länger dauert. Oder wenn du traumatische Erlebnisse hast, wenn du Sorgen hast, wohin will der Ungläubige gehen, wenn er leidet, wenn du Schmerzen hast und mit den Schmerzen nicht fertig wirst. Ich weiß, da ist eine Adresse, für wahr, er trug unsere Sünden und lud auf sich unsere Schmerzen und wir sind in seine Wunden geheilt. Jesaja 53. Du hältst dich an Gott als Gläubiger. Aber der hat ja nichts. Der hat keinen Rettungsring. Der hat nicht einmal einen Strohhalm, an dem er sich festhalten könnte. Auch wenn es für dich vielleicht ein Strohhalm ist. Und du sagst, das ist ein Strohhalm. Und er macht dir Vorwurf, das wäre ein Strohhalm. Aber das hält dich übers Wasser. Ich werde nie vergessen, als ich mich bekehrt und meinen Kollegen, jetzt Freunden erzählt habe, dass ich jetzt Christ geworden bin, und die waren alle kommunistisch, atheistisch und voll drin in dieser ganzen atheistischen Zirkus, dann kommt einer zu mir und sagt, Johannes, das ist alles nur Strohfeuer. Dieser Glaube an Gott und das alles ist nur Strohfeuer. Aber ich bin Gott so dankbar. Jetzt 45 oder fast 50 Jahre hat der liebe Gott Stroh gehabt, um bei mir zu heizen. Also so viel Stroh hat der liebe Gott gehabt. Verstehst du? Strohfeuer. Lieber ein Strohhalm. Und ich halte mich daran fest. Aber wohin will der Ungläubige gehen, wenn er nicht mehr weiter weiß? wenn er am Tor der Ewigkeit steht und sterben muss. Und das müssen wir alle. Das können wir nicht verdrängen. Der eine früher, der andere später. Alte müssen sterben und Junge können sterben. Das ist der Lauf der Dinge. Kain ging weg von Gott, heißt es hier. Und er sagte, meine Sünde ist zu groß, dass sie vergeben werden könnte. Das war sein Problem. Er ist mit seiner Schuldfrage nicht fertig geworden. Er ist von Gott weggegangen. Wer keine Vergebung annehmen will, der geht von Gott weg, wird ein Ötzi. So wie dieser Ötzi, dann landet er irgendwo in Tirol. Ja, der kommt aus dieser Zeit, aus dieser Epoche. Ja, in aller Liebe. Aber so einer ist er irgendwo dann ja verendet. Gott hat ein Zeichen an ihm gemacht, was es auch immer heißt. Und was ist beim Kain gewesen? Kain hat immer das Gegenteil getan, was Gott gesagt hat, was man nicht tun sollte. Unstets und flüchtig sollen deine Tage sein. Er baute als erster die Stadt Babel. Und noch eine Stadt und noch eine Stadt. Er machte genau das Gegenteil, was er nicht tun sollte. Er sollte unterwegs sein, wandern und dergleichen, unstet und flüchtig. Wenn er das getan hätte, wäre es gut mit ihm gewesen. Aber er gehorcht Gott nicht. Probleme des Unglaubens, noch ganz schnell welche. Skepsis, Misstrauen, Zweifel, Argwohn. Ich weiß nicht, du kannst heute niemand trauen über 50 oder 40. Zweifel. Weißt du, Zweifel, das ist so Zweifel und am Schluss ist Verzweiflung das Ergebnis des Ungläubigen. Das Problem des Unglaubens. Zweifel ist eine Einstellung, eine negative Einstellung im Menschen selber. Jakobus sagt, der Mensch, Jakobus 1, der Mensch ist wie eine Meereswoge, der zweifelt immer auf und ab, der taumelt immer schwankend, in welcher Form auch immer, was sein Leben betrifft. Er hat eine geteilte Denkweise. Das Gute, was ich tun will, tue ich nicht, und was ich nicht will, das tue ich. Immer wieder dieses Spannungsfeld. Das Elend des Zweiflers ist, dass er zwiespältig ist, er so zerrissen. Das Gute, das ich will, tue ich nicht, und das, was ich nicht will, tue ich. Verrückt. Und deshalb ist Bekehrung so wichtig. Wenn du dich zum Herrn zuwendest, dann wirst du eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Da heißt es, da ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Römer 8. Du ziehst um von Römer 7 auf Römer 8. Du bist nicht mehr eine Meereswoge. Du wandelst sogar auf dem Wasser, wenn es sein muss. Du schaust nicht auf die Wellen, die dir so entgegenbrausen. Der Ungläubige ist unbeständig in allem, was er tut. Das ist ein großes Problem. Der Mensch ist das, was er sieht. Und das ist, der erntet, der Gläubige und der Ungläubige, beide sehen und beide ernten das, was sie gesät haben. Und Gott sorgt für die Vermehrung, sowohl im Guten wie im Schlechten. Beides vermehrt sich und gedeiht. Deshalb, deine Erwartungshaltung ist so wichtig. Ich kenne meinen Heiland, ich liebe meinen Heiland, ich vertraue meinem Heiland und ich lebe mit dem Heiland und ich bleibe bei dem Heiland. Und deshalb lass dir deinen kindlichen Glauben von niemand und von nichts nehmen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, nur sitzt da, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust und Freude am Herrn und sein Wort und so weiter. Du kannst heute und du kannst Gott danken heute, dass du diesen kindlichen Glauben haben darfst. Auch wenn er noch nicht vollkommen ist. Der kindliche Glauben ist noch ganz klein, noch frisch, so wie ein Keimling. Den musst du pflegen, begießen, gut behandeln, dann wird er noch was werden. Und du hast gute Hoffnung. Du hast angefangen, mit Gott zu leben. Auch wenn du noch so schwach bist. Und wenn du noch so die ganzen Anzeichen noch des Ungläubigen an dir noch spürst und merkst, ach so, da bin ich nicht so vollkommen. Ich bin wütend, zornig, wahnsinnig geworden über die Ungläubigen. Als ich so sah, wie es ihnen so ging, bis du durch die Tür durch bist. Und es dauert ein bisschen, bis du die Tür Gottes passierst. Bis du eingehst in die Ruhe Gottes. Lass uns aufstehen und lass uns Gott anbeten. Deine Erwartungshaltung ist so wichtig. Der Gerechte wie der Ungerechte, der Gute wie der Schlechte, der Fromme wie der Gottlose. Er erntet immer das, was er gesät hat. Und das hat alles mit unseren Worten zu tun. Und fang an, mit Gott zu reden. Fang an, selber mit Gott zu sprechen. Da, wo du stehst, wo du bist, rede mit dem Herrn. Besprich mit Gott, nicht mit Menschen. Besprich deine Probleme nicht mit Menschen so sehr. Plaudere nicht so viel mit Menschen über dich und deine Seele. Mach keine Seelenstriptease, sondern rede mit Gott und sag, Vater, Du bist mein Vater, du weißt, was ich brauche. Und dann bete das Vater unser wieder, komme ich zum Vater unser, bete das Vater unser und bitte den Herrn, was du gerade brauchst, aus dem Vater unser. Wenn du den Namen Gottes geheiligt hast, wenn du Gott gelobt hast, wenn du Gott gepriesen hast, dann erwarte, dass Gott dich segnet, dass Gott dich weiterführt, dass Gott dich weiterleitet. Vater, ich segne meine Geschwister, meine Freunde und meine Brüder und Schwestern, die zu dir kommen, zu dir halten, dir vertrauen. Und Herr, ich bitte auch für die Ungläubigen, nur du kannst ihre Herzen verändern, nur du kannst sie bekehren. Herr, wenn du einen Saul von Tarsus bekehrt hast, dann kannst du auch Ungläubige in unserer Umgebung bekehren. Und vielleicht kennst du ein paar Ungläubige, denk an sie jetzt gerade in diesem Augenblick, vielleicht nur ein, zwei Ungläubige. Herr, berühre diese Menschen, an die du jetzt gerade denkst. Herr, berühre diese Menschen, die ich lieb habe, die ich im Reich Gottes sehen möchte. Berühre diese Menschen. Hilf, dass sie gesund werden an Seele, Geist und Leib. Herr, mach du ein Wunder, dass ihnen die Augen aufgehen, dass ihnen die Ohren geöffnet werden, dass die Dämonen, die sie blockieren und aufhalten und sie lähmen, dass diese ausfahren müssen in Jesu Namen. Halleluja. Vater, ich preise deinen Sieg in dieser Welt. Du hast Satan besiegt und er ist zertreten. Er hat keine Macht, kein Recht. Auch nicht über die von unserem Hause, die zu uns nahe stehen, die mit uns verbunden sind. Jesus, diese Menschen möchtest du jetzt ganz besonders berühren. Ich bitte dich von ganzem Herzen. Und nimm unser Leben ganz hin, Herr Jesus. Und mach aus unserem Leben etwas Nützliches. Etwas zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung. Ich danke dir, dass du es tust. Vater, in Jesu Namen. Amen. Wir singen noch ein Lied. Alles will ich Jesus weihen. Schalt ab und sing es von ganzem Herzen. Und wir bringen währenddessen unser Opfer nach vorne.